Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn und heute habe ich eine Nachricht von einer Schülerin bekommen, die Unterricht hatte wo und da war halt Lektionen, Training so ein bisschen im Vordergrund, sag ich mal, und da kam halt auch die Aussage von dem Trainer, dass sie das reiten solle und das Pferd. Wir wollen ja kein, also es war im Zuge einer Aufgabe, beziehungsweise einer von ihm gestellten Aufgabe, keiner durchlaufenden Aufgabe, dass das Pferd nicht denken sollte. Also wir wollen keine Pferde, die denken. Und das hat sie halt ultra beschäftigt und das hat sie mir erzählt, weil wir halt gerade auch bei ihrem Pferd sehr, sehr viel daran gearbeitet haben, dass er anfängt mitzudenken, dass er anfängt Ideen einzubringen, dass er anfängt zu kommunizieren. Weil das ein Thema war und das ein Pferd war, der dann sehr schnell auch mal explosiv geworden ist, sozusagen aus dem typischen Nichts heraus dann explodiert ist und so weiter und so fort. Der hatte natürlich auch einige körperliche Themen, sehr viel Spannung in seinem Körper, also ist ein Pferd mit einem sehr hohen Muskeltonus auch. Ja, naja, jedenfalls, das hatten wir so eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt und ja, ich habe dann gesagt, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie ich hoffe zumindest, dass der Reitlehrer das gemeint hat. Und ich habe gesagt, ich denke, er hat es wahrscheinlich so gemeint, dass er halt möchte, dass das Pferd auf die Hilfe wartet und nicht einfach vorab schon etwas tut. Und da, finde ich, können wir aber jetzt einfach mal, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, es hat mich auch ein bisschen beschäftigt, weil die Aussage für mich eigentlich so gar nicht geht, aber ich jetzt auch nicht einfach sagen möchte, das stimmt gar nicht, sondern ich finde, man muss es ein bisschen in den Kontext holen. Und zwar zum Thema, das Pferd soll nichts vorwegnehmen, das Pferd soll nicht mitdenken. Ich finde es ein bisschen unglücklich formuliert, aber ich verstehe natürlich, wenn man jetzt eine Lektion reitet oder wenn man auch ein Turnier reitet und eine Prüfung, dann möchte man ja oder sollte man auch die Sachen auf dem Punkt möglichst abliefern. Das heißt, wenn das Pferd halt schon 3 Meter vorher den Wechsel springt, dann ist das natürlich nicht so praktisch. Der kann noch so schön sein, aber er wird wahrscheinlich nicht so hoch bewertet werden. Und da, glaube ich, muss man ein bisschen sehen, in welcher Phase man gerade ist. Weil ich bin zu 1.000.000% überzeugt davon, dass ich möchte, dass das Pferd mitdenkt, aber ich würde es ganz anders formulieren. Und zwar auch ein bisschen abhängig davon, in welcher Lernphase wir gerade sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir bleiben einfach bei dem fliegenden Galoppwechsel, kann aber auch einfach ein Übergang vom Trab zum Schritt oder zum Halten oder was auch immer. Ja? Also, wenn ich jetzt mit meinem Pferd galoppiere und ich möchte beim M beispielsweise den Wechsel reiten oder ich möchte an irgendeinem Punkt den Wechsel reiten, dann ist ja am Anfang, wenn mein Pferd noch keine Wechsel kann, für mich nicht so wichtig, dass es genau dort tut, sondern dass es überhaupt mal versteht, was ich von ihm möchte. Also was ein Wechsel ist, was meine Hilfe zu bedeuten hat, was es mit seinem Körper tun soll, wie sich es danach verhalten soll und so weiter und so fort. Ja, weil das sind ja so die gängigsten Sachen. Das Pferd wechselt nicht, das Pferd fällt aus, das Pferd springt nur hinten um oder das Pferd springt halt dann im Kreuzgalopp weiter oder es springt um, aber es gibt dann halt Gas oder. Ne? Und das heißt, ich muss mir als Reiter wie immer, wir bleiben jetzt einfach bei dem Beispiel, aber gilt für immer, eine Situation überlegen, in dem es für das Pferd am logischsten ist, eigentlich das zu tun, was ich von ihm möchte. Dazu braucht es halt wieder erstens die körperliche Verfassung für das Pferd. Also ich muss es körperlich so weit haben, dass es das, was ich möchte, leisten kann. Wurscht, ob das jetzt ein Übergang vom Trab zum Halten oder ein fliegender Galoppwechsel ist. Wenn ein Pferd super fest ist in der Oberlinie und die Diagonalen überhaupt nicht koordiniert hat, dann wird es einfach nicht gut wechseln. Ich werde sehr viel Aufwand betreiben oder sehr viel Druck machen müssen oder halt auch einfach technisch dann wahnsinnig versiert sein. Es gibt wirklich unfassbar gute Reiter mit unfassbar gutem Timing und auch entsprechendem vielleicht Druck dahinter, die genau wissen, in welchem Moment sie wie viel Druck und welche Technik einsetzen müssen und halt wirklich fast jedes Pferd zum Wechseln bringen. Das ist aber jetzt mal, sage ich mal, nicht das Gros der Reiter. Das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Aber der Freizeitreiter hat halt nun mal nicht diese Massen an Pferden unterm Hintern, dass er diese Erfahrung überhaupt haben kann oder könnte. Ja? Was ja nicht schlimm ist, erstmal. So, das heißt, es ist jetzt an uns, das Pferd so gut vorzubereiten, dass es alles schon so halbwegs verstanden hat, dass es zum Beispiel verstanden hat, wie meine Zügel- und Schenkelhilfen durch seinen Körper kommen. Also wenn ich ein Pferd habe, was einfach am Schenkel noch gar kein Verständnis hat, weder für die Galopphilfe links, rechts, also nicht abrufbar gut und sicher links und rechts angaloppieren kann und das jetzt nicht nur mit perfekter Vorbereitung auf der Geraden oder auf der Zirkellinie oder was, sondern auch einmal vor einer Ecke oder was auch immer in einer anderen Stellung, in einer Außenstellung auch mal innen angaloppieren kann oder. Oder einfach noch gar nicht verstanden hat, sich vom Schenkel mal verschieben zu lassen, die Schulter bewegen zu lassen, dem Sitz des Reiters auch zu folgen in dem Moment, dann wird es wahrscheinlich schon mal nicht so schön werden, wenn ich dem Pferd jetzt einen Wechsel beibringen muss oder möchte. Ja? So, das ist das Erste, also dass es meine Hilfen verstanden hat, dass es körperlich soweit ist. Und dann gilt es, wenn ich dieses Pferd habe, wo ich denke, okay, rein theoretisch ist alles da, alle Tools sind da, alle körperlichen Teile sind da, dann suche ich mir eine Situation, zum Beispiel eben vor einer Ecke oder im Außengalopp, wo das Pferd vielleicht dann von sich aus sogar Dinge schon anbietet, die ich dann nur im richtigen Moment bestätigen und übernehmen oder vielleicht ein bisschen unterstützen muss. Oder ich bringe es zum Beispiel auch mal in einen kleinen Balanceverlust über ein Körperteil verschieben, einen Seitengang oder was auch immer, der dann dazu führt, dass das Pferd eigentlich fast schon automatisch umspringt, weil es die einfachste Lösung ist. So, und das ist aber dann, und das ist so lustig, weil das machen ja eigentlich fast alle, dass man dann sein Pferd lobt. Und zwar oft nicht für den perfekten Wechsel, sondern halt schon für, was weiß ich was, wenn man merkt, er versucht oder er ist vielleicht nur einen nachgesprungen oder so. Ist ja alles okay erstmal. Hauptsache, er ist gewechselt, hat keine Panik bekommen, er hat sich, und wir wollen, dass er sich diesen Moment abspeichert, also dass er den positiv belegt, dass er den positiv versteht und dass er nicht, auch wenn es vielleicht kurz mal einen kleinen Balanceverlust gab oder ein bisschen Verspannung gab oder kurz ein bisschen mehr Druck gab oder was, da sollte das Pferd möglichst schnell das Feedback bekommen, alles richtig gemacht, alles gut, super, mega toll, was du getan hast. Und dass es gar nicht erst zu diesem Moment kommt, wo es dann halt schneller wird, Gas gibt, was auch immer. Ja? So, und da wollen wir, was tun wir denn da genau? Ne? Da bringen wir unser Pferd dazu, über den Moment nachzudenken, wo es etwas getan hat oder wo es darüber überlegt hat, in die Richtung zu gehen, was wir von ihm wollen. Das heißt, da macht man genau das, man bringt das Pferd zum Denken und möchte es diese Hilfe belegen mit einer Aktion von dem Pferd, also Konditionierung, schlicht und ergreifend. So, und dann wird das Pferd irgendwann, wenn ich das gut mache, das natürlich super gerne machen, weil es ja gelobt wird dafür, weil es merkt, wow, dann freut sich mein Reiter, dann kriege ich vielleicht eine Pause, dann kriege ich vielleicht von mir aus ein Leckerli oder keine Ahnung, einfach die Freude des Menschen. Und dann wird mir das Pferd das anfangen anzubieten. Was ich am Anfang, also ich zumindest, bin dann jemand, der das gerne mag, dass das Pferd dann eben anfängt mal zu sagen, willst du jetzt? Und nehme das dann vielleicht auch ein, zwei Mal an und lobe trotzdem. Einfach, dass das Pferd das Gefühl dafür bekommt, dass das was Tolles ist, dass er das kann und dass ich auch höre, dass er verstanden hat, dass das cool ist. So. Jetzt ist aber natürlich klar, wenn ich das jetzt immer so mache und immer nur den Wechsel oder immer nur, wenn ich mein Pferd anpiafiere, dann er mir das ständig anbietet oder nur mehr spanischen Schritt mache oder was weiß denn ich was, einfacher gesagt, wir haben einen Seitengang geübt und das Pferd ist so, ah, okay, jetzt mache ich nur mal seitlich, dann kriege ich auch ein Problem, weil das Pferd dann das nicht, also das spult halt dann irgendwas ab, um sich sein Lob, sein Leckerli, sein was weiß ich was abzuholen. Und das ist wiederum unsere Aufgabe dann, das abrufbar zu machen. Also auch dann ganz bewusst etwas mal dann sozusagen zu ignorieren oder ihm eine andere Aufgabe zu stellen und es nicht mehr dafür zu loben. Und das ist wiederum was man aber sehr gut einschätzen muss. Was habe ich für einen Typ? Es Es gibt Typen, wenn ich die zweimal zu viel deprimiere und etwas nicht annehme und nicht höre, dann haben die keinen Bock mehr. Und dann gibt es Pferde, da muss ich gefühlt irgendwie ständig alles so ein bisschen, alle Angebote ein bisschen links liegen lassen und wirklich nur sehr gezielt mal ein super gut Motivationsding liegen lassen, weil ansonsten nimmt das halt völlig überhand. Und das ist halt wieder am Ende des Tages eine Einstellungssache über die Dauer des Trainings auch, dass man genau wieder die Balance findet und die Mitte zwischen Motivation und Übermotivation, die dann wiederum in Stress ausartet und die dann ja auch die Kommunikation eigentlich wieder einschränkt, weil dann hört mir das Pferd ja nicht mehr zu. Dann spult es halt irgendwas ab, was es halt gelernt hat, aber es hört nicht mehr zu, es fragt nicht mehr nach. Und das immer wieder in die andere Schiene des Extrems gekippt, was auch wieder keine Kommunikation ist. Also einmal höre ich nicht zu und einmal hört das Pferd nicht zu. Das ist ja beides, trifft man sich nicht gut in der Mitte. So, das ist der Lernprozess des Ganzen. Ja, ich glaube, das ist soweit klar. Dann gibt es natürlich Situationen, wie die auch mit Lernen zu tun haben, aber zum Beispiel auch in einem Beibringen eines neuen Bewegungsmusters oder auch in einem Umschulen eines Bewegungsmusters. Ich möchte jetzt gar nicht gleich Reha sagen, aber einfach ein neues Lernen, ein neues Bewegungsmuster lernen oder auch nach einer, vielleicht tatsächlich doch, auch nach einer Verletzung wieder zu lernen, dass das geht, wieder Vertrauen in die Bewegung zu bekommen. Auch da, und das gibt es zum Beispiel aus dem Humanbereich, weiß man das, und ich denke, das wird beim Pferd nicht anders sein, genau aus dem Reha-Bereich, dass eben, wenn man beispielsweise seinen Arm nicht mehr heben kann, höher als Schultergelenk, ja, aufgrund von, was weiß ich was, irgendeiner Verletzung in der Schulter. An sich ist alles wieder chico, alles wieder gut. Und rein theoretisch kann mein Arm sich jetzt wieder bewegen, bis da nach oben. Auch von der Muskelkraft her, also ich kann meinen Arm einmal heben. Das ist vielleicht anstrengender als sonst, aber es ginge. Jetzt gibt es die Varianten und ihre Effektivität. Variante 1 wäre, ich bin als Physiotherapeut zum Beispiel da neben dir und nehme deinen Arm und mobilisiere den passiv. Also ich nehme deinen Arm und führe ihn nach oben. Dabei bewege ich natürlich deine Gelenke durch, dabei kann ich auch sehen, ob irgendwo was geht oder was nicht geht. Genau, also ich habe Bewegung in deinen Arm gebracht. Ich habe Bewegung in deinen Arm gebracht. Das wäre jetzt zum Beispiel beim Pferd, der Osteo, der Physio, der passiv mal durchtestet, wie es denn so um die Gelenke und alles steht. Da kann alles chico sein, das heißt aber trotzdem noch nicht, dass das Pferd auch super ist. Wenn es sich jetzt bewegen soll und selber entscheiden, wie es seinen Körper benutzt. Das ist leider das Problem. Deswegen sind ja viele, es gibt tatsächlich gar nicht so wenig Pferde, die eigentlich in der Behandlung keine Blockaden, keine Einschränkungen groß zeigen, aber sobald sie sich dann selbstständig in die Bewegung setzen, ganz fürchterlich sind. Ja? Und da ist eben das Bewegungsmuster das Problem. So, das wird natürlich auf Dauer dann wieder auch zu Einschränkungen führen, aber jetzt erstmal der Stand der Dinge, weil die Pferde zum Beispiel viel in osteopathischer Behandlung sind bei einem guten Therapeuten. So, also, erste Variante 1 ist, der Therapeut hebt den Arm, bewegt ihn passiv über den Kopf. Gut, Effektivität fürs Bewegungslernen wenig. Die nächste Variante ist, ich werde angeleitet, etwas zu tun. Also jemand sagt mir, so, jetzt beugst du deinen Ellbogen, jetzt hebst du den Oberarm aus der Schulter, jetzt streckst du den Ellbogen, eine sehr genaue Anleitung, was du jetzt genau mit deinem Körper tust. Besser schon, was das Bewegungslernen angeht, aber auch noch nicht wahnsinnig effektiv in den Übertrag in den Alltag. Also sprich, Privatleben des Pferdes wäre jetzt noch nicht so viel der Übertrag stattfinden. Das wäre jetzt ein Lektionen oder auch ein Bewegungslernen, wo der Reiter sehr, sehr stark das Pferd, das heißt nicht, dass er das fest tun muss, nur sehr kontrolliert. Also das Pferd wird immer dazu angehalten, ja, so im Förmchen zu bleiben, sage ich jetzt mal, oder halt in dem gewünschten. Das heißt nicht, dass man nicht auch Halslängenunterschiede reiten kann, aber man lässt nicht zu, dass das Pferd groß Eigenerfahrung mit dem Körper macht, möchte ich jetzt mal sagen. Also Fehler zulassen. Dass ich mal eine halbe Runde akzeptiere, dass das Pferd jetzt irgendwie, dass ich nicht meine Hilfe verstärke oder noch mit einer anderen Hilfe mithelfe, dass es sich wieder rundet zum Beispiel, sondern dass ich die Hilfe dran lasse vielleicht oder es auch mal vielleicht ganz alleine lasse und nur mit der Stimme irgendwo hin dirigiere oder nur mit dem Schenkel mal dranbleibe oder und es so ein bisschen selber mehr in die Lösung finden lasse. So, sondern eher, ich habe meine Zügel, ich habe meine Schenkel, ich habe meine Kreuzhilfen, ich habe das alles und das alles bringt das Pferd dazu, sich so zu bewegen, wie ich mir das vorstelle. So, und dann gibt es Variante 3, das wäre beim Menschen, der den Arm nicht so gut heben kann, ein, okay, da oben auf dem Regal, da steht eine Tasse und diese Tasse, die stellst du dir jetzt genau vor, die schaust du dir an, die hat eine eher raue Struktur, die ist zur Hälfte mit Milch gefüllt oder mit Wasser oder was auch immer. Und jetzt stellst du dir schon genau vor, wie du darauf greifst, wie sich das anfühlt, wie sich die Textur der Tasse anfühlt, wie viel Druck du brauchst, um sie zu nehmen, wie viel Kraft du brauchst, um sie zu heben, zurückzuführen und langsam abzusenken und vor dir auf den Tisch zu stellen. Und das ist das effektivste Bewegungslernen, also mit einem externen Fokus dann auch, mit einem Purpose, also einem Ziel. Warum tue ich das? Ja? Und das kann man beim Pferd natürlich auch wahnsinnig effektiv einsetzen. Und natürlich kann man sich aus all diesen Dingen dann auch Mischformen basteln. Also ich finde zum Beispiel, dass Lektionen unheimlich toll sein können, wenn ich das Pferd motiviert schaffe, da reinzubringen und ihm zum Beispiel beibringe, sich, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Pirouette reiten möchte, mir wirklich auch ein Ziel zu nehmen oder diese Pirouette dann auch ganz bewusst mal zu spielen mit einer Art Rollback Richtung Wand und etwas hinterher zu denken. Wenn ich keine Kuh habe, muss ich mir halt vorstellen. Ja? Einfach Bilder für die Lektion zu haben. Warum will ich das? Was stelle ich mir vor? Was wäre, wenn ich Schub haben möchte? Dann stelle ich mir vor, ich reite den Berg hoch. Dann stelle ich mir es nicht bevor, sondern dann mache ich es vielleicht auch mal und nehme dieses Gefühl dann in die Lektion mit und solche Geschichten. Das funktioniert unfassbar gut bei Pferden. Und was brauche ich dafür aber eben? Und damit kann ich mir natürlich auch einen ganz anderen Ausdruck in Lektionen bringen. Aber was brauche ich dafür? Ein motiviertes, bereit zum mitdenkendes Pferd. So, also da kann man dann eben auch schon sagen, auch ein Dressurreiter braucht durchaus ein mitdenkendes Pferd, meines Erachtens nach. Klar sollte das Pferd nicht in den Stress verfallen und einfach schon alles abspulen oder schon so zugemacht haben, dass es einfach seine A-Lektionen runterschrubbt und dann nichts mehr hört und nichts mehr sieht. Aber das hat für mich auch nichts mit Mitdenken zu tun, sondern das ist abgeschaltet. Abgeschaltet oder gestresst und vorwegnehmend. So. Zum Denken braucht es immer einen gewissen Grad an Entspannung. Das heißt nicht, dass das Pferd nicht auch mal einen Stress haben kann, aber es darf keine Panik haben, es darf keine Angst haben, es darf keinen Dauerstress haben. Dann funktioniert das mit dem Lernen und mit dem Denken eben gar nicht mehr. Und das äußert sich halt dann beim einen in Dauergezappel oder in Vorwegnehmen oder nicht mehr anfassen lassen mit dem Schenkel, mit den Hilfen, weil er schon in alles, was sofort reininterpretiert. Beim nächsten ist es die absolute Lethargie. Ja, also da muss man auch immer wieder schauen, was ich für ein Typ Pferd habe. Und was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas war noch mit Bewegungslernen. Ein schönes Beispiel auch, wo man oft merkt, dass Pferde dann nicht mitdenken und das auch nicht nachhaltig ist, ist zum Beispiel beim Verladen. Ganz viele Pferde steigen ein, sofort, die gehen sofort in den Hänger rein, aber du kannst sie zum Beispiel schlecht auf der Rampe oder in dem Einsteigprozess aufhalten. Weil dann merken die auf einmal so, irgendwas ist anders, die haben diesen Prozess des Verladens gar nicht mitbekommen. Das heißt, wenn ich die auf der Rampe einlade, dann kann das, anhalte beim Einladen, was ist denn heute los, dann kann es mir passieren, dass ich die nicht mehr Anhänger kriege nachher. Weil ich den Prozess, den sie so ein bisschen im Blindflug durchlaufen, unterbrochen habe und etwas anders ist und die eigentlich mit dieser ganzen Situation überhaupt nicht gut klarkommen. Die machen es halt, weil gelernt, weil sie vielleicht das so beigebracht bekommen haben, vielleicht auch einfach der Typ sind, der ein bisschen Augen zu und durch und so ein bisschen, ja, submissive, sage ich mal, sich verhält und einfach versucht, ja, nicht irgendwie aufzumucken. Genau, aber das hat für mich mit einem guten Verladen nichts zu tun. Das ist super praktisch, wenn ich jetzt mal schnell irgendwie mal in die Klinik muss. Super, nehme ich, kein Problem. Aber das wäre für mich etwas, was ich üben würde, dass das Pferd ganz bewusst diese Reise in den Hänger schon antritt, dass es jeden Schritt, den es da tut, wahrnimmt, dass es merkt, wo es ist, dass es sich der Enge bewusst ist und auch okay ist damit, dass es bewusst wahrnimmt, dass ich es jetzt einsperre da drinnen, dass ich zumache dahinter, dass das nicht etwas ist, wo es dann auf einmal die Krise schiebt, auch wenn es sich nicht blöd benimmt. Aber trotzdem merkt man ja diese kleine Erleichterung auch bei den Menschen. Zack, bumm, Stange drin, alles gut. Man muss sich doch ein bisschen beeilen, dass die Stange zugemacht werden kann. Alles gut in dem Prozess, alles cool. Kann man alles, oder in einer Situation, wo das man muss, alles kein Thema. Aber auf lange Sicht gesehen sind wir wieder bei dem Thema, keiner von uns hat einen Stress eigentlich mit seinem Pferd. Niemand muss in den Krieg ziehen, niemand muss morgen Olympia reiten oder die wenigsten. Und die werden wahrscheinlich meinen Podcast nicht hören. genau, deswegen kann man sich doch dann die Zeit nehmen, wenn ich merke, da ist ein Thema, das zu bearbeiten, dass mein Pferd halt eben keinen Stress mehr hat. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Aufgabe, aber eine, die sich halt auch auszahlt. Und ich glaube, da habe ich jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, dass man nicht einfach sagen kann, das Pferd soll nicht mitdenken. Ich wäre ganz froh, wenn das Pferd mir nicht jeden Wechsel einfach vorwegnehmen würde und dann irgendwie ich keinen Außengalopp mehr reiten kann. Ich wäre ganz froh, wenn das Pferd nicht einfach an der Kreuzung entscheidet, wir gehen jetzt nach Hause, weil es der kürzere Weg und du bist ein Trottel, wenn du schon wieder falsch abbiegen willst und wir gehen jetzt einfach da. Ich wäre ganz froh, wenn das Pferd, was weiß denn ich was, ne? Also nicht so viel mitdenkt, dass es jedes Mal, wenn es das Kind an der Hand hat, merkt, oh, ich schubse den einfach einmal und dann kann ich grasen gehen. Also das sind so Dinge, das darf das Pferd gerne wissen. Aber das wäre ganz schön, wenn ich eine gut genug Beziehung und gut genug Erziehung auch habe, dass das Pferd dann, trotz dessen, dass es etwas weiß, wartet, bis es etwas darf. Wow, war das ein schwieriger Satz. So, das heißt aber nicht, dass ich möchte, dass mein Pferd nicht mitdenkt. Und ich glaube tatsächlich, dass der Trainer das auch nicht so gemeint hat, aber ganz oft ist mir selber schon passiert, habe ich Dinge gesagt und ich habe die irgendwie so gemeint und mein Reitschüler hat die ganz anders aufgefasst. Und ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, um Gottes Willen. Deswegen glaube ich, muss man mit solchen Aussagen einfach ein bisschen aufpassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es auch ein cooles Thema und ich erzähle mal ein bisschen, was in meinen Gedanken dazu vorgeht. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und gewöhnt euch nicht zu sehr an die gute Tonqualität. Das war einfach nur Zufall. Ciao, ciao.